alles nur geklaut und gestohlen, nur gezogen und geraubt. Entschuldigung, das hab ich mir erlaubt.
So ist es, Leute. Pettys Podcast ist wieder da. Der Petty ist wieder am Start. Und heute geht's drum, dass man sich von anderen Leuten entweder inspirieren lässt oder von denen was klaut. So wie die Prinzen hier. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde das eigentlich nicht gut, das Lied. Ja. Muss man sagen, die waren lustig, die Prinzen. Ich glaube, die gibt es sogar noch, habe ich jetzt gar nicht so groß nachgeschaut. Das war natürlich eine der Bands, die davon profitiert hat, dass dann die Mauer gefallen ist. Und das waren Typen, glaube ich, aus Leipzig, aus dem berühmten Thomaner Chor und haben dieses A Cappella-Zeug gemacht. Und am Anfang war das ganz lustig und so. Und da waren die auch ziemlich erfolgreich. Aber das war, ja, manchmal war es mir ein bisschen bemüht, witzig irgendwie und ja, ging so. Aber die hatten also wirklich relativ große Hits dann, wurden ganz viel gespielt und ich glaube auch, die sind irgendwie noch unterwegs, ja, aber ja, geht so. Aber das Thema, alles nur geklaut und das ist, ich glaube, ein Thema nicht nur in der Pop-Rock-Musik, sondern grundsätzlich so, ja. Es ist halt ganz einfach so, dass jemand sagt, ich habe mir was überlegt, ich habe da was Gutes und ich bringe das irgendwie raus in irgendeiner künstlerischen Form oder auch in einer wissenschaftlichen Form oder ich schreibe was, ich tue irgendwas, ich produziere irgendwas und ich möchte, dass anerkannt wird, dass ich mir das überlegt habe und ich möchte nicht, dass jemand das Gleiche irgendwie nachmacht oder wenn er es nachmacht, dann soll er mir bitte was dafür bezahlen. Das ist eigentlich ganz natürlich. Es liegt in der Natur der Sache, dass man einfach sagt, ja, das war meine Idee und ich möchte, dass die Idee irgendwie mir gehört. Da gibt's, ach Gott, also rechtlich will ich da gar nicht heute anfangen groß, aber es ist, wie gesagt, natürlich, dass man dann sagt, ja, ich habe was Tolles gemacht und dafür möchte ich irgendwie honoriert werden. Und wie eigentlich immer bei Menschen geht's vor allem dabei ums Geld. Ja, also wenn ich jetzt ein Produkt habe und das ist besonders gut, ich lasse mal einfallen, dass ich besonders leckere Limonade mache, die braun ist und koffeinhaltig oder irgend so, dann möchte ich natürlich, dass diese braune koffeinhaltige Limonade unter meinem Namen gekauft wird, dass ich damit Geld verdienen kann und ich mag nicht, dass jemand das Zeug mit diesem Rezept, das ich habe, nachmacht und dann auch Kohle damit macht. Oder ich mag es ihm vielleicht gönnen, aber er muss es dann wenigstens anders nennen oder irgend sowas. Ja. Das ist ja ein Beispiel, nicht aus der Musik, aber in der Musik ist natürlich das Gleiche. Und heutzutage ist sowieso noch, glaube ich, viel mehr, weil man eben sagt, allein mit dem Verkauf von Platten und so weiter wird es schwierig. Man hat diese Idee und diese Idee, die muss einfach irgendwie Früchte tragen. Ja, da muss man irgendwie was damit machen können. Wenn man Profimusiker ist, dann möchte man vielleicht auch seinen Lebensunterhalt damit verdienen und da muss man schauen, dass man sich das irgendwie sichert. Bei Produkten geht es ganz einfach, da meldest du ein Patent an und das ist, weiß ich nicht, wie einfach der Weg ist, aber der geht jedenfalls. Ja. Bei der Musik ist es ein bisschen anders, da gibt es halt dieses Urheberrecht. Also es soll auf keinen Fall heute um Urheberrechtsklagen und Ähnliches gehen und ich werde euch keine Paragraphen um die Ohren schmeißen. Aber ich werde euch einiges um die Ohren schmeißen, bei dem ich denke, wow, das ist schon interessant, das gehört irgendwie dazu. Wie gesagt, die Grenze zwischen Clown und Inspiration ist vielleicht etwas fließend, da will ich auch gar nicht so drüber urteilen. Aber ich bin überhaupt auf die Idee zu diesem Special gekommen bei einem Song, den es seit 2017 gibt von einer amerikanischen Indie-Rock-Band und die heißt Portugal the Man. Und die haben einen Song gemacht, also die haben viele Sachen gemacht, die gibt's eigentlich schon relativ lang und die habe ich auch immer mal so ein bisschen gehört, fand die ganz cool. Und dann haben die plötzlich einen Hit, nämlich den Feel It Still. Kennt wirklich jeder. Richtig schöner Basslauf. Klingt auch, schreibe einen Hit. Also diesen Refrain, merkt euch den mal, den kennt wirklich jeder. Das Ding lief von 2017 an ganz viel im Radio. Die Leute fanden das cool, ist gelaufen. Ich habe mir auch gedacht, Mensch, das ist ein cooler Song. Der klingt so ein bisschen nach 60s. Das klingt eigentlich überhaupt null nach der Band Portugal the Man. Ist wirklich mehr so Indie-Ding, so Alternative. Ganz schwierige Geschichte auch. Einer der Bandmitglieder, Eric Haug, der hat einen ganz schlimmen Unfall gehabt, der hat sich an eine Mauer gelehnt und die Mauer ist zusammengebrochen und dann haben den ein paar Steine getroffen und haben ihn tatsächlich 3 Wirbel gebrochen und seitdem ist er vom Brustbein ab gelähmt und sitzt im Rollstuhl, ist aber ja, logischerweise weiterhin Mitglied der Band und singt auch und tritt auch ganz normal auf, aber trotzdem ist er halt gehandicapt seit diesem Unfall. Auf jeden Fall machen die weiter und hatten diesen einen Hit und haben jetzt wieder keine Hits mehr und sind so ein bisschen, ja, so Indie-Rock-Lieblinge. Viele Leute kennen die schon, weil man sagt, das ist so eine Band aus der zweiten, dritten Reihe und dann ist es immer, glaube ich, ein bisschen schwierig, wenn man diesen Hit hat, weil dann kommen Leute aufs Konzert, die sagen, warum spielen die nicht lauter so Zeug wie Feel It Still? Aber darum geht es gar nicht, sondern denkt nochmal an den Refrain und jetzt hört ihr euch mal den Anfang von dem Song. Es ist genau die gleiche Melodie. Wow. Nochmal zum Vergleich. Das sagen, wait a minute, Mr. Postman, genau das gleiche. Ja, und darüber bin ich überhaupt da drauf gekommen, das mal zu machen. Tatsächlich gab es da überhaupt keinen Rechtsstreit, es gab überhaupt kein Problem. The Marvelettes haben diesen Song aufgenommen, ganz am Anfang hier 60er Jahre. Die Beatles haben den Song aufgenommen und die haben natürlich keine Credits dafür bekommen und haben auch nie gesagt, dass das ihr eigener Song wäre oder so. Vollkommen klar. Aber da merkt man, sicherlich haben Portugal the Man diesen Song gekannt, da merkt man, dass das geht, dass man sich inspirieren lässt, aber es geht auch, dass jemand, der das Original gemacht hat, da nicht eingreift. Man einfach sagt, naja, das wird schon passen, ist in Ordnung, mag man wohl, die mögen wohl unseren Song und die haben irgendwas anderes draus gemacht. Das ist der Idealfall, glaube ich. Aber den Idealfall, den gibt es halt ganz, ganz selten, weil eben, wie gesagt, immer so ein bisschen die Geschichte mit dem Geld reinspielt. Aber Mai. Also heute die Idee ist eigentlich eher, ich will gar nicht euch erzählen, wie viel Kohle da bei diesen Rechtsstreiten irgendwie rausgekommen ist und wie schlimm die sich gestritten haben. Es gibt natürlich hier unendliche Rechtsstreite. Der letzte Song heute, der beinhaltet einen Rechtsstreit, den es seit 20 Jahren gibt. Nee, es geht eher darum, dass man sagt, wow, das ist ähnlich und trotzdem gut und es darf auch gut sein, weil es ähnlich ist. Das ist ja auch so. Und jetzt muss man ganz ehrlich sagen, in der Rockmusik, ja, diese ersten Rock-Klassiker, ja, die Sachen, die der Chuck Berry gemacht hat, auf denen ich auch noch kommen werde, und die Sachen, die Little Richard gemacht haben und so weiter, die sind halt alle, haben alle eine ähnliche Struktur. Und dass sich da mal was wiederholt, ist vollkommen normal. Aber deswegen hat ja nicht der Little Richard gesagt, oh, der Chuck Berry macht aber das Gleiche wie ich und hat den dann verklagt oder so. Das kam dann bloß irgendwann, als halt die Kohle immer mehr wurde. Und als man gesagt hat, man muss immer mehr davon abgreifen. Und ich glaube, ganz selten waren es die Künstler selber, die diese Rechtsstreite angefangen haben, sondern es waren halt viel öfter dann die Manager, die Produzenten, die Plattenfirmen, wenn es verschiedene Plattenfirmen war, hat man dann gesagt, ja, warum sollen die mehr vom Kuchen abbekommen und so weiter. Und dann ging es los, dann kamen eben diese gerichtlichen Auseinandersetzungen, was aber auch sehr häufig bei diesen Geschichten heute ist, die ich erzählen werde. Viele haben sich einfach außergerichtlich geeinigt und haben gesagt, wir wollen das gar nicht groß im breiten Maße da breitreden oder so. Wir machen das stillschweigend, ja, du kriegst, was weiß ich, einen Scheck über irgendwas, du kannst damit zufrieden sein und das war's dann. Also, Feel It Still, Portugal, The Man und The Marvelettes, Miss Please, Mr. Postman. Der nächste Rechtsstreit, da gab's dann doch einen, der behandelt diese beiden Songs. Ich mach mal das Original vom wunderbaren Tom Petty. I Won't Back Down. Für mich nicht unbedingt der beste Song von Tom Petty, aber Tom Petty ist sicherlich einer für mich der besten Songschreiber überhaupt. Und das kann man sagen, es fasst extrem zusammen, was der Tom Petty für mich verkörpert, nämlich dieses, ich gebe nicht nach, ich mache mein Ding, ich lasse mich nicht von irgendjemandem verbiegen und ich ziehe es einfach durch. Heute übrigens, Achtung, Rätselfrage zu Tom Petty. Wird ganz oft gecovert, dieser Song. Es gibt eine wunderschöne Version von Pearl Jam, auch die das immer mal wieder live spielen. Tom Petty leider seit 2017 nicht mehr unter uns. Der Song kommt vom Album Full Moon Fever. Zu viel darf ich nicht drüber verraten, aber ist schon geil. Ist halt leider diese typische Jeff Lynne Produktion, über die ich schon gesprochen habe, aber der Song an sich ist schon cool. Ja, Und der Tom Petty, der selber eigentlich dann irgendwann gesagt hat, ach, das ist gar nicht so schlimm, dass der nächste Song genauso klingt und ich habe auch schon mir Inspirationen geholt und ich habe auch schon dafür auf die Mütze bekommen und ich finde es gar nicht so schlimm, aber auch da, wie gesagt, Management, Produzenten, Plattenfirma und so weiter haben gesagt, das lassen wir so nicht stehen, wir lassen diesen Song nicht so stehen. Wir müssen irgendwie Kohle dafür bekommen, weil das einer der ganz großen Shooting-Stars war. Und 2015 kam dieser Song raus von Sam Smith. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Why am I so emotional? No, it's not a good look and some self-control. Deep down I know this never works. But you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Yeah, I won't back down. Ne? Das ist schon Und was kam dabei raus? Tom Petty hat 12,5% der Songwriting-Credits für diesen Song bekommen. Und ja, ist er dadurch auch ein bisschen reicher geworden. Und ja, das war dann trotzdem okay, wie gesagt, weil der Tom Petty gesagt hat, ja, so schlimm finde ich es gar nicht. Ja, aber trotzdem muss es vielleicht sein. Ja. Der Sam Smith, der macht ja immer noch rum. Der ist ja auch noch gar nicht so alt, ist 1992 geboren. Tatsächlich hier sagt Wikipedia, er ist eine nicht-binäre britische Person, die durch musikalische Erfolge bekannt wurde, so steht's dann im Online-Lexikon, hatte viele Hits, hat auch gerade mit dieser LGBTQ+-Bewegung Haufen Hits gehabt auch, jetzt auch ein Duett gemacht und so, also ja, darum auch soll es nicht so gehen, sondern natürlich ist der Refrain dieses Songs Stay With Me genau der gleiche wie bei I Won't Back Down. Und deswegen, ja, sagen die Leute, ja, müssen wir irgendwie ankreiden, das Ganze. Ja, und so geht es weiter und es zieht sich durch die Geschichte der Popmusik, weil es ja, wie gesagt, einfach immer wieder angesprochen wird und weil Leute draufkommen und weil auch gerade im Fall wie vorhin von Feel It Still, weil man als Hörer so das Gefühl hat, Alter, die Melodie, die kenne ich doch, die habe ich doch schon mal gehört. Das ist doch irgendwie, ja. Und dann überlegt man lang. Das ist vielleicht sowas, was, sagen wir mal, im Zeitalter des Internet, das dann einem extrem erleichtert, weil man ja ganz viele Portale hat. Man kann auf Shazam gehen und kann das Ding dann aus dem Radio oder irgendwie ranhalten oder irgendwo, wo man es hört. Und dann erkennt es diesen Song sofort und dann kann man natürlich das andere Ding finden und so weiter. Das geht alles. Du brauchst dann nicht lang überlegen. Ja? Aber manchmal wurmt ein sowas. Ja, das kennt man ja, oder? Also Wurmen auch im Sinne von Ohrwurm. Man hört einfach einen Song und denkt, ey, ich kenne doch da irgendwas, ich kenne doch einen Teil da draus, ich habe das doch schon mal gehört, wo kommt es vor, was ist da ähnlich, also mir passiert das wirklich oft und oft sind das wirklich so kleine Sequenzen in einem Song, wo du denkst, Mensch, das habe ich doch schon mal gehört, echt, das gibt's doch nicht, ja, und dann, ja, wie gesagt, überlegen und dann, ja, das Internet hilft einem dann relativ schnell, das rauszufinden, vor allem, wenn es irgendwie relativ gut publik wurde und man gesagt hat, ja, okay, dafür gab's dann Geld. Tja, jetzt muss ich mal wieder eine der größten Bands der 90er etwas schelten. Und es ist wieder mal Nirvana. Ja, jetzt kriege ich schon fast ein schlechtes Gewissen, weil ich jedes Mal irgendwie was Böses über Nirvana sage und so. Und ich habe auch schon mal erzählt, dass hier der größte Hit, nämlich Smells Like Teen Spirit, vom Riff her extrem beeinflusst ist von More Than a Feeling von Boston. Da kann man immer noch sagen, da kann man sich drüber streiten, also nicht gerichtlich. Boston haben da auch nie was gesagt. Also der Kurt Cobain hat von Anfang an gesagt, wow, der hat ja auch ein schlechtes Gewissen. Wow, das klingt schon sehr wie More Than a Feeling oder so. Aber da möchte ich heute gar nicht so drauf raus, sondern ich möchte auf ein extrem offensichtliches ja, Rip-Off, kann man ja sagen, raus, das wirklich sowas von deutlich ist, das gibt's gar nicht. Und zwar haben Nirvana auf dem 1991er Album Nevermind den Song Come As You Are gemacht. Der klingt so. Ich denke, das kennt man. Nirvana, ja, cooler Song, kann man gar nichts sagen. Aber jetzt muss man schon sagen, das ist abgekupfert. Ja? Und zwar von der Band Killing Joke aus dem Jahr 1985. Und wenn man das Riff jetzt hört, also da gibt es keinen Zweifel. Ja? 80s. Interessant ist auch, dass der Kurt Cobain das selber schon gewusst hat. Der hat es auch bei More Than a Feeling schon gewusst und hat eigentlich sogar überlegt, diesen Song überhaupt auf die Platte drauf zu bringen. Aber dann haben natürlich Killing Joke, Jazz Coleman war der Songwriter, das gemerkt und haben da auch einen Rechtsstreit angefangen. Und der hat sich ein bisschen gezogen und wir wissen, dass Kurt Cobain dann 1994 gestorben ist. Und dann hat aber auch der Jazz Coleman den Streit beigelegt und hat gesagt, er will jetzt nach dem Tod von Kurt Cobain will er da nicht weiter noch machen und dann noch Kohle irgendwie rausholen oder so. Insofern ja, hat sich's dann erledigt. Was sehr sympathisch ist und ich glaube, das trägt auch dazu bei, dass man immer wieder sagt, einer der coolsten, authentischsten und nettesten Typen im ganzen Rock-Business ist scheinbar Dave Grohl. Dave Grohl, der zweite Schlagzeuger von Nirvana, aber sagen wir mal, der einzig wirklich bekannte Schlagzeuger von Nirvana, der hat diesen Song hier Come As You Are und natürlich das ganze Nevermind-Album, danach das In Utero-Album eingeprügelt als Schlagzeuger. Und der hat sich mit Killing Joke dann wirklich versöhnt, dann im Nachhinein. Und 2003 hat er mit der Band sogar eine Platte aufgenommen, war deren Schlagzeuger dann. Und seit vielen Jahren ist er mit ihnen eben befreundet. Und der Killing Joke-Bassist Paul Raven sagte in Interviews, dass er mit Dave Grohl oft Witze über die Geschichte und diesen Rechtsstreit über Come As You Are macht. Also die haben sich dann das trotzdem irgendwie nicht nehmen lassen, das dann irgendwie ein bisschen mit Humor zu nehmen. Das ist ja auch klar. Und ich glaube, es ist vor allem dann klar, wenn es Leute sind, die auf beiden Seiten irgendwie ganz gut dastehen, die sagen, ja, wir haben eigentlich genug Kohle, da kommt es nicht mehr drauf an. Das ist in Ordnung. Ja, eine der schlimmsten Geschichten, und die habe ich aber schon mal ganz lang und breit in einem Special erzählt, ich glaube im One-Hit-Wonder-Special, ist die Geschichte vom Song Bittersweet Symphony, wo The Verve ein Sample genommen haben und sogar zuvor nachgefragt haben, aber dann das falsche Sample fürs falsche Label genommen haben. Und der einzige wirklich große Hit von The Verve, der wurde bis vor, glaube ich, 4 Jahren, da haben die nichts, aber wirklich gar nichts dran verdient, weil das ein Sample von einem Song von den Rolling Stones war, aber in einer anderen Version mit diesem Geigending, das da im Hintergrund läuft. Und da hatten die Rechte eben nicht die Rolling Stones, sondern der brutale Manager Alan Klein. Und der hat dann einfach gesagt, er war da gnadenlos. Das Ding hätte ihn ohne die Anfrage nach dem Sample nicht veröffentlichen dürfen. Und deswegen hat dessen Firma die Kohle dafür eingestrichen. Und die Band hat ihren größten Hit zwar gehabt, aber nie dafür irgendwie groß Kohle gesehen. Was heißt nie? Seit 4 Jahren sehen sie Kohle dafür, aber das ist natürlich weniger als seit Mitte der 90er, wo das Ding dann rauf und runter lief. So kann es dann gehen, und das ist natürlich auch schade. Das muss man ja auch sagen. Also ich glaube, ich habe das eingangs auch gesagt, wenn man sagt, man möchte als Musiker, und das kann ich wirklich nachvollziehen, ohne dass ich da jetzt irgendwie groß Berührungspunkte habe oder so, aber man möchte davon leben, man möchte seinen Lebensunterhalt damit verdienen, und dann schreibt man was und das ist cool und die Leute kaufen es und finden es toll und es läuft irgendwo und es läuft im Radio und es gibt Videos, die Leute anschauen und so, dann möchte man natürlich auch, dass man dafür Geld bekommt, das ist klar. Also wie gesagt, ich habe einen Job, und dafür möchte ich Geld bekommen. Ich mache den gern, aber ich mache ihn auch, weil ich Geld dafür bekomme. Und deswegen, warum soll nicht der Musiker, wenn er dann auch noch was Kreatives und künstlerisch Wertvolles hat, warum soll das nicht entlohnt werden? Und es ist natürlich schade, wenn es das nicht wird. Ja. Also das kann ich vollkommen nachvollziehen. Und gerade wenn es jetzt ein bisschen, wie gesagt, angespannter ist, weil man eben an Plattenverkäufen kaum noch was verdient, oder Plattenverkäufe darf man es ja eh nicht nennen, aber an dem Streaming-Zeug und so, dann klar. Ja, schade ist halt immer, wenn geklagt wird, weil das tut ja dem einen und dem anderen weh. Ja, ist nicht schön. Gut, so ist es halt. Ja, aber wir gehen ein bisschen weiter. Es sind heute noch ein paar lustige Sachen dabei, das muss man schon sagen, wo ich echt sage, wow, tatsächlich, das gehört zusammen. Ja, tut's, wird man nicht draufkommen, ist aber wirklich so. Und fällt dann auch nur auf, weil eben wieder mal ein bisschen geklagt wurde. Die nächste Geschichte ist ein bisschen amüsanter. Und zwar kommen wir jetzt endlich mal wieder zu den Beatles. Die wurden ja schon ganz lange nicht mehr gespielt. Und ich spiele einen Song, der ja einer der großen Klassiker ist, die man wirklich mag, vom letzten Album, das sie aufgenommen haben, der erste Song, Come Together, mit dem wunderbaren, ja. Da ist irgendwie alles toll. Ja. Diese Instrumentierung, das lustige Schlagzeugspiel vom Ringo dazu, das ist saugeil. We'll be right back. Jetzt abgesehen von allem Plagiatszeug, was jetzt gleich auftauchen wird, muss ich eins sagen, gerade von diesem Album. Ihr wisst natürlich, wenn ihr Zuhörer dieser kleinen Sendung seid, dass ich ein wahnsinniger Beatles-Fan bin, dass ich im Prinzip alles verehre, was diese Band gemacht hat. Ich muss aber sagen, dass der Sound auf diesem Abbey Road Album, das berühmte mit diesem Zebrastreifen, dass der Sound unglaublich gut ist und zeitlos ist, dass man der gerade bei dem Song den Bass saugut hört, dieses Schlagzeugding vom Ringo, was wirklich ganz, ganz toll ist, ja, dann das die Gitarre, das Gitarren-Solo ist toll, das ist so toll aufgenommen, dieses Album, und es hat so unsterbliche Melodien auch, und es hat, wenn man jetzt Album sagt, LP, hat ja zwei Seiten. Auf der zweiten Seite ist dieses Medley aus ganz verschiedenen Songs. Man könnte natürlich jetzt böserweise sagen, ja, die hatten gar keine ganzen Songs mehr, sondern nur so Songfragmente. Aber wenn man das merkt, wie das zusammen aufgenommen wird, wie das eine ins andere übergeht und dann trotzdem irgendwie funktioniert, wo man auch sagt, eigentlich war die Band schon aufgelöst, aber die haben gesagt, wir machen noch ein Ding miteinander, wir machen noch eine schöne Platte und vielleicht auch, das kann man dann auch sagen, wo schon klar war, ey, das hat keinen Sinn mehr, wir machen miteinander nochmal was Schönes, so als Abschluss. Das verkörpert für mich dieses Album, ja, und das ist so toll gemacht, also bitte, bitte, bitte hört euch mal dieses Abbey Road Album an, das ist Wahnsinn, da sind die schönsten Songs von George Harrison drauf, Something ist drauf, Here Comes the Sun ist drauf, das ist also wunderbar, und Come Together ist sicherlich einer der besten John Lennon Songs, aber auch das wusste er, wow, da hat er sich schon ein bisschen arg inspirieren lassen, natürlich von einem seiner größten Helden, nämlich von Chuck Berry, und man mag vielleicht nicht meinen, dass der Song gleich klingt, aber der Text ist ziemlich abgekupfert, und wir wissen alle, oder alle Leute wussten, und John Lennon hat es auch nie bestritten, dass er wahnsinniger Chuck Berry Fan ist und sich von dem einfach immer irgendwie hat leiten lassen, und deswegen gab es da schon auch was, dass hier der Chuck Berry gesagt hat, ey Leute, das geht nicht, ja, das ist ein bisschen zu viel abgekupfert, das ist das Original, You Can't Catch Me. Ah, saugeil.
Was a flight deal with a powerful motor and some hideaway wings. Pushing on the button and you will hear her sing. Now you can't catch me, baby, you can't catch me. Cause if you get too close, you know I'm gone like a cool breeze. New Jersey Turnpike in the wee hours. I was rolling slow because of drizzling showers. Yeah, come a flat top, he was moving up with me, then come waving goodbye at a little.
Yeah, here come old flat top, he was grooving up with me.
And I began to roll, moaning siren towards the state patrol. So I let out my wings and then I blew my horn.
Yeah, and was der John Lennon aber gemacht hat, der hat es ganz charmant gemacht. Der hat sich mit dem Chuck Berry geeinigt, und der Chuck Berry hat in den 70er Jahren, also der, klar, Come Together kam 69 raus, in den 70er Jahren hat der Chuck Berry nicht mehr viel Kohle irgendwie eingenommen. Und da hat der John Lennon gesagt, pass auf mal, wir machen Folgendes, ich nehme dich immer mal mit, du darfst immer mal mit mir einen Fernsehauftritt machen. Und ich schaue, dass deine Songs promoted werden und so. Und dann hat der John Lennon 1975 ein Album aufgenommen, das hieß Rock'n'Roll. Da hat er einfach auch seinen alten Helden gehuldigt und hat genau diesen Song You Can Catch Me in einer neuen Version aufgenommen. Hat auch gewusst, dafür gibt's Tantiemen, und die hat natürlich der Chuck Berry bekommen. Und was auch super lustig ist, bitte schaut euch das mal an. Es gibt ein paar Sessions im Fernsehen, wo der John Lennon mit seiner Plastic Ono Band spielt und der Chuck Berry eben dabei ist. Und Yoko Ono, ja, also ich möchte nicht über Yoko Ono urteilen, weil die, man darf nicht sagen, dass die irgendwie böse war oder irgend sowas oder ist, die lebt ja immer noch, aber ihre Heulerei ist nun mal ganz, ganz schlimm. Wenn die da in irgendeinem so weißen Leinensack hockt und dann irgendwie aus dem Leinensack rauskommt bei so einem Konzert und dann nur noch heult und komische Geräusche von sich gibt, das ist eher freiwillig, unfreiwillig komisch so rum, als irgendwie künstlerisch wertvoll. Oder vielleicht ist es das auch, aber ich verstehe es nicht, das mag sein. Aber es gibt ein saulustiges Video, wo der John Lennon eben mit Chuck Berry performt im Fernsehen und dann fällt plötzlich die Yoko Ono die ganze Zeit dieses Heulen an und der Chuck Berry spielt Gitarre dazu und macht seine Moves und du merkst einfach, dass der eigentlich nur noch sich bepinkelt vor Lachen, wie grauenvoll das ist, was die da für komische Urlaute von sich gibt. Also das ist lustig, aber man kann sagen, John Lennon und Chuck Berry waren irgendwie, weiß nicht, ob sie Freunde waren, aber waren freundschaftlich verbunden und die haben sich da irgendwie geeinigt und das war mit Augenzwinkern und so ist es eigentlich am schönsten. Chuck Berry hat eine Kohle bekommen, John Lennon war zufrieden und er hat auch immer gesagt, ja, natürlich bin ich beeinflusst von Chuck Berry. Er ist mein größter Held oder einer meiner größten Helden. Und warum soll man das auch nicht auch zeigen, auch in Songs? Ja, da gibt's natürlich ganz viele irgendwie Vorwürfe. Da das klingt wie was von Beatles klingt irgendwie wie ein uralter Blues-Klassiker und Ähnliches. Das führt auch dazu, was ich auch, glaube ich, schon mal erzählt habe in meinem Paul McCartney-Special, als der ja vielleicht seine berühmteste Melodie zum Song gemacht hat, nämlich Yesterday. Da gibt's ja diese ganz berühmte Geschichte, dass er eben diesen Song oder die Melodie geträumt hat und früh aufgewacht ist und dann aber tatsächlich zu den anderen Jungs gegangen ist und gesagt hat, ey Jungs, ich singe euch jetzt mal diese Melodie vor. Habt ihr die schon mal gehört? Weil er konnte selber nicht glauben, dass er diese Melodie selber komponiert hat oder im Kopf hatte. Er hat gedacht, wenn ich es im Kopf habe, dann ist die vielleicht schon bekannt gewesen. War sie aber nicht, war tatsächlich Paul McCartneys ja, Geniestreich. So mag man es vielleicht nennen. So, die nächste Band, die kommt jetzt absichtlich nach den Beatles und Chuck Berry, weil die sind für mich die Band aus den 90ern, die einfach nur existiert hat, weil sie alles von den Beatles genommen haben und versucht haben, zu einer Rock-Version zu machen und die mir dann doch am Ende zu wenig eigenständig waren. Und zwar sind es Oasis. Aber gut, wie gesagt, ich motz viel über Nirvana und ich motz viel über Oasis, aber ich habe, also gerade Oasis habe ich früher wahnsinnig gern gehört. Ich denke halt nur, es hat sich ein bisschen, es ist ein bisschen aus der Mode gekommen, das Ganze. Aber jetzt hört mal in den Song rein, den ich wirklich gern mag. Shaker Maker. Vom Debütalbum Definitely Maybe. Und das darf ich sagen, es ist einer der schönsten Albumtitel aller Zeiten. Definitely Maybe. Man darf auch sagen, dass Liam Gallagher schon ein lustiger Typ ist. So, jetzt spiele ich euch mal vor, wo das herkommt. Und das ist Wahnsinn, aber jeder kennt auch das. Jeder kennt die Inspirationsquelle von Shaker Maker. Die ist bekannter als der Song selber. Wahnsinn. The New Seekers. Hammer. I like to build the world a home and furnish it with love. Grow apple trees and honeybees and snow white turtle doves. I'd like to teach
teach the world to sing in perfect harmony. I'd like to hold it in my arms and keep it company. I'd like to see the world for once all standing hand in hand and hear them echo.
Bekannt wurde der Song 71 ursprünglich in Form eines Jingles für eine Coca-Cola. Da haben wir wieder die Brause Radio-Werbung, weil die Radiostationen dann so viele Anfragen bekamen, doch den ganzen Jingle zu spielen, wurden die New Seekers angeheuert, um einen Song zu produzieren mit eben dieser Melodie und leicht abgeändertem Text. Und dann, ja, ungefähr, ja, 25 Jahre später hörte der Coca-Cola-Konzern den Oasis-Song und forderte vor Gericht 500.000 australische Dollar, umgerechnet über 300, naja, also ein Haufen Geld, Schadenersatz, und bekam Recht. Und der damalige Gitarrist Paul Arthurs sagte zu einem späteren Zeitpunkt: Wir haben es abgekupfert. Sie hatten also das Recht, uns zu verklagen. Meinetwegen, Leute stehen von anderen Bands und ändern die Lyrics. Wir haben das Gleiche gemacht, aber einen Teil des Textes drin behalten. Wir trinken jetzt Pepsi. Aber da muss ich dann doch sagen, da höre ich dann lieber Shaker Maker von Oasis. Ja, okay. Das ist halt so. Ja, das war jetzt ein bisschen mehr so Pop, Rock vor allem. Aber es ist natürlich so, dass dieses Inspirationen nehmen, Sachen, kleine Teile von Songs rausnehmen und die dann zu was Eigenem zu machen, zum Stilelement wurde im Hip-Hop. Und jetzt gehe ich langsam ein bisschen zum Elektronischen über und später dann eben zum Hip-Hop, wo man dann einfach sagt, das wurde dann eben nicht mehr nur Ideenklau genannt oder Plagiat, sondern es wurden Samples. Man hat einfach irgendwas rausgenommen, ein kleines Stück, das hat man damals noch auf Platten, hat man das dann irgendwie auf der Tonband gemacht, hat das dann ein paar Mal wieder aufgenommen, hat mit dem Tonband eine Schleife gemacht, ein Loop, und das Ding ist dann die ganze Zeit durchgelaufen, hat dann sehr häufig den Rhythmus für den ganzen Track gegeben, wo man dann vielleicht drauf gerappt hat oder wo man noch irgendwie andere Melodien mit drauf gemacht hat oder so. Aber das ist so die Idee des Samples. Und dann ist man natürlich zuvor, oder dann, als man das fertig hatte, ist man hingegangen und hat gesagt, pass mal auf, ich habe von euch da was genommen, darf ich das haben? Wenn ich es haben darf, dann nehme ich das Sample und das wird jetzt der neue Song da draus. Also das ist dann vollkommen okay, da sagt auch kein Mensch was dazu, solange man es angibt, dann ist das in Ordnung. Ja, ich komme bloß jetzt vom elektronischen, sagen wir mal von Black Music Ding ein bisschen zu einem Song, der auch zu einem großen Streit geführt hat, nämlich der da. Blurred Lines, geiler Song. Alle, und ich muss sagen, das ist mittlerweile ein zeitloses Ding. Ich glaube, es kommt aus dem Jahr 2010. Also wirklich ein Ding, das immer wieder läuft. Das super produziert ist. Pharrell Williams ist dabei, der auch schon Ärger mit anderen Plagiatsvorwürfen hatte. Aber gut. Aber das nun mal bezieht sich extrem auf den Song hier von Marvin Gaye, Got to Give It Up, aus dem Jahr 1977. Was ich saumäßig interessant finde, da merkt man 1977, das ist tatsächlich mit irgendwelchen analogen Drums eingespielt worden, während der andere Rhythmus schon digital ist, aber es ist der gleiche Rhythmus, es ist extrem ähnlich, groovt aber genauso wie Sau, das ist sehr, sehr geil. Das war auch irgendwie so klar, dass Robin Thicke und Pharrell Williams damit Ärger bekommen haben. Der Marvin Gaye schon lange tot gewesen, 1984 glaube ich, von seinem eigenen Vater, der Drogen genommen hat, erschossen worden. Aber tja, die Erben, die haben nämlich gesagt, so geht's nicht, das klingt noch genauso, da möchten wir Kohle dafür sehen. Und tatsächlich, der Song Got to Give It Up aus dem Jahr 1977 hat dazu geführt, dass Robin Thicke und Pharrell Williams oder die Organisation, die dahinter steckt, irgendwie 7 Millionen Dollar Entschädigung zahlen mussten an die Erben von Marvin Gaye. Jetzt muss man ganz ehrlich sagen, der Marvin Gaye hat nichts mehr davon gehabt, ja, gut, aber seine Erben. Auch eine andere Geschichte, die ich auch schon mal erzählt habe, da muss man sagen, ja, was wollen die Erben davon? Es gibt aber die wunderbare, ganz interessante Story über The Lion Sleeps Tonight, habe ich auch schon mal in einem Special erzählt, wo der Rolling Stone eine große Rolle gespielt hat, weil das wurde ja The Lion Sleeps Tonight, ein Bube heißt das Ding im Original, wurde von einem südafrikanischen Menschen komponiert und ja, wahnsinnig viele Bands hatten damit Erfolge und haben da Millionen damit verdient und der Typ, der war da schon längst gestorben, der hat irgendwie seinen 3 Töchtern $25 Vermögen hinterlassen. Und der Rolling Stone hat irgendwann das Recherchieren angefangen und es hat dazu geführt, dass sie gesagt haben, es geht nicht. Es kann nicht sein, dass ein Welthit, ein Millionenseller, den Leuten oder sagen wir mal den Nachfolgern von dem, der es komponiert hat, null Geld einbringt. Und es kam dann tatsächlich dazu, dass eben diese 3 Töchter ordentlich Geld dafür bekommen haben, dass ihr Vater diesen Song komponiert hat. Also es ist schon oft auch rechtens, ja, dass man einfach sagt, ja, das ist ein Song, der ist geil, den hören Menschen auf der ganzen Welt. The Lion Sleeps Tonight kennt wirklich jeder Mensch. Und warum soll nicht der Typ, wenn er nicht mehr lebt, ja, oder die Leute, die mit ihm zu tun haben und die sicherlich auch unter ärmsten Verhältnissen gelebt haben, warum sollen die nur ein bisschen was davon abbekommen? Ja, okay, jetzt sind wir eben in der elektronischen Musik, wo diese Samples da ganz normal sind und jetzt spiele ich euch vor, tatsächlich, das berühmteste Drum-Solo, das es gibt, wenn es um Samples geht. Und zwar ist es der sogenannte Amen Break. Das ist Wahnsinn. Und zwar ist es ein Song von der Band The Winstons, die nicht viele Hits gehabt haben. Die haben eigentlich nur einen wirklichen, sagen wir mal, Chart-Erfolg gehabt. Das war der Song Color Him Father. Habe ich im Vater-Sohn-Special mal gespielt. Und die B-Seite dieses Songs, die hat diesen wahnsinnigen Teil mit einem Drum Break drauf und den spiele ich euch jetzt mal vor. Gleich aufpassen. Jetzt. Und Und ihr habt es gehört und ihr habt es bestimmt nicht nur da gehört, sondern ganz viel. Und es gibt, das ist wieder mal das Schöne, bei Spotify zum Beispiel gibt es eine Liste, muss man nur Amen Break eingeben und dann gibt es da eine Liste mit ungefähr 50 Songs, wo das die ganze Zeit vorkommt. Two Live Crew. Sample, bisschen langsamer, aber nimmt genau diese, ich glaube 7 Sekunden sind's, nimmt die, verlangsamt die, macht eine Schleife draus und das Ding gibt den Rhythmus des ganzen Songs. Wahnsinn. Minefields von The Prodigy. Ich gehe mal ein bisschen vor. Gleicher Groove. Girl-Boy-Song Aphex Twin. Schneller jetzt. Vielleicht mit das Bekannteste, wo der Amen Break genommen wird, ist das hier. Straight Outta Compton von N.W.A. Wahnsinn. I Desire von Salt and Pepper. Und saulustig nur eins der wenigen Beispiele, die ich bringe. Futurama Main Theme. Hammer. Ich glaube, ich muss vorspulen. Nur noch mal zur Erinnerung, noch mal das Ding. Jetzt kommt er wieder. Ja, das kann man sich alles anschauen und auch das ist überall zu finden auf allen Kanälen und Online-Lexika und so weiter. Wahnsinn auch, dass diese Band, The Winstons, da nicht viel davon gesehen hat und tatsächlich, dass der Schlagzeuger Gregory Coleman, der das Ding eingespielt hat, diesen unschlagbaren Break, der so viele Songs geprägt hat, der ist 2006 gestorben in Obdachlosigkeit. Also der war komplett verarmt. Ja? Und der Typ, der Herr Spencer hieß er, der ist 2020 gestorben, der diese Band gegründet hat und die Songs geschrieben hat. Auch der hat nichts davon gesehen. Ja? Aber das ist natürlich, das ist sowas ist natürlich dann tragisch, das muss man ehrlich sagen. Gut, man kann nur sagen, sie sind unsterblich geworden mit diesem Song, mit diesem Break, mit diesem, der nicht einmal ein Hit war. Ja? Aber irgendwie haben die Leute wahrscheinlich da schon auch hier diese Black Community, die haben dieses Ding da gehört und haben gemerkt, das ist ein unglaubliches Ding, was da gespielt wird. Und wie gesagt, haben genau diese eine Stelle, diese 7 Sekunden genommen und die wurde zur Grundlage von wahnsinnig vielen Songs. Also der sogenannte Amen Break, der berühmteste Drum Loop der Musikgeschichte. Naja. Und jetzt gehen wir ein bisschen weiter. Jetzt kommt ein bisschen der Bass. Ja, das ist natürlich auch was. Wisst ihr, Bass mag ich gern. Und ja, eins der berühmten Bassdinger ist das hier.
VIP. Let's kick it.
Ice, ice, baby. Ice, ice, baby.
All right, stop. Collaborate and listen. I sit back with my brand new invention. Something grabs a hold of me tightly. Flow like a harpoon daily and nightly.
Will it ever stop?
Yo, I don't know. Turn off the lights and I'll glow. To the extreme, I rock a mic like a vandal. Light up a stage and wax a chump like a candle. Dance. Crush a speaker that boom. I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Deadly. When I play a dope melody, anything less than the best is a felony. Love it or leave it, you better gain weight. You better hit bulls out of kid, don't play. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it.
Einer der, ja, der größten Hits der 90er Jahre, immer mal wieder gehört, muss ja ehrlich sagen, aber wow, als das rauskam seinerzeit, konnte ich damit eigentlich gar nichts anfangen, Vanilla Ice, und mir war sofort klar, also, und da muss kein Genie sein, um zu sagen, wow, das ist doch Under Pressure, das ist ja nichts anderes, ja. Und der war tatsächlich so doof, und da sage ich nicht einmal, dass er vielleicht so doof war, sondern eher alle anderen, die um ihn rum das organisiert haben, aufgenommen haben, produziert haben, Management und so weiter, die haben tatsächlich nicht danach gefragt, ob dieses Sample verwendet werden kann. Und dann gab es natürlich auch da einen Rechtsstreit, nämlich deswegen, logisch. Wirklich ganz toller Song, muss man sagen, Under Pressure. Und hier, ich bin wirklich null David Bowie-Fan, muss ich sagen, aber diese Zusammenarbeit da zwischen Queen und David Bowie vom Album Hot Space, das eins der wenigen ist, die jetzt wirklich nicht viele Hits hatte und jetzt so ein bisschen aus der Reihe tanzt, weil es so eine ganz grobe Mischung hat, wo da so ein bisschen alles drauf ist, was so nicht ganz so zusammenpasst. Aber der Song ist einfach, der ist wirklich ganz klasse. Ja, und was aber dann Vanilla Ice und Queen gemacht haben, die haben sich außergerichtlich geeinigt, und vielleicht ist auch ein Grund dafür, dass die sich außergerichtlich geeinigt haben, ist nämlich das Ding hier. Der größte Hit von Queen, der größte Single-Hit.
Let's go! Steve walks merrily down the street with the green pool way down low.
Ja, also das brauche ich gar nicht groß spielen. Das kennt wirklich überhaupt jeder. Und das Interessante ist tatsächlich, dass hier der Song wurde geschrieben von John Deacon. John Deacon war der Bassist von Queen. Der hat nach Freddie Mercurys Tod mehr oder weniger aufgehört bei der Band. Der ist jetzt, es gibt ganz interessante Bilder, der ist ja ein über 70-jähriger Mann, der, ja, es, wie gesagt, es gibt Bilder, da schaut er halt aus wie so ein alter Rentner, der da mit der Straße, mit der Zeitung unterm Arm über die Straße läuft, eine Kippe in der Hand hat und da durch England, durch irgendeine englische Kleinstadt läuft. Der hat sich also komplett zurückgezogen, lebt mit seiner Frau zusammen, hat sehr viele Kinder, die sicherlich alle schon richtig erwachsen sind und so weiter. Der hat aber also wirklich wunderbare Songs von Queen geschrieben. Der hat You're My Best Friend geschrieben. Der hat I Want to Break Free, Under Pressure, Friends Will Be Friends und eben dieses Another One Bites the Dust geschrieben. Und auch da gab es Vorwürfe, nämlich deswegen. Another One Bites the Dust kommt nämlich vom Album The Game, das sie in München aufgenommen haben. Die waren eine Zeit lang in München und da haben sie anscheinend ganz schön es krachen lassen auch. Und da war gerade so, sagen wir, der Höhepunkt der Disco-Bewegung und da sind die auch öfter in den Club gegangen. Bei Another One Bites the Dust ist es wirklich so, dass die in einen Münchner Szeneclub gegangen sind und ihr Mastertape nach der Aufnahme dabei hatten. Und als das Ding zugemacht hat, dieser Club, sind die wohl hingegangen zum DJ und gesagt, spiel das Ding jetzt mal über deine DJ-Anlage, wir wollen mal hören, wie das rüberkommt, ob das richtig Druck hat und so weiter. Und das ist wohl die legendäre Geschichte hinter dem Song, aber es ist nun mal beeinflusst davon hier, von Good Times von Chic. Der Basslauf, ja, der war natürlich noch ein bisschen ausgefeilter bei Good Times, aber trotzdem die Idee, klar, kam daher, aber das habe ich mir heute auch überlegt, als ich so ein bisschen noch nachgedacht habe, was du alles bringen könntest. Ich meine, wie viele Gitarrenriffs gibt's, die irgendwie entfernt wie The Smoke on the Water Riff klingen? Ja, das ist klar, irgendwann auf so einer Gitarre, meistens ist es ja unten die E-Seite zusammen mit der A-Seite, wenn du das dann, wenn du da ein bisschen drauf rumschrubbst oder so, das so wahnsinnig viele Möglichkeiten gibt's nicht und das sind ja dann oft die Sachen, die zusammenpassen, die sind sehr ähnlich, also mir ist dann aufgefallen, dass dieses Smoke on the Water Ding von der Struktur oder von den Tönen her sehr ähnlich ist wie der Iron Man von Black Sabbath, aber es klingt dann trotzdem ganz anders, also Da kommst du vom Hundertsten ins Tausende. Und wie viele Töne müssen es sein, damit es ein Plagiat wird? Das ist schwierig. Aber noch ein paar Fun Facts zu Another One Bites the Dust, was wirklich lustig ist. Hätte man eigentlich auch in der Rätselfrage bringen können. Es gab ja mal eine Zeit und es ging auch wieder bei den Beatles los, dass man gesagt hat, Songs, Rocksongs haben ganz schlimme Rückwärtsbotschaften. Und wenn man eine Platte irgendwie rückwärts dreht, das habe ich ja früher probiert, dann kriegt man diese Messages dann raus und die fräsen sich irgendwie ins Unterbewusstsein und dann übernimmt man das, was da gesagt wird und so. Und angeblich ist Another One Bites the Dust rückwärts Start to Smoke Marijuana. Ja, also fang an, Marihuana zu rauchen. Ja, keine Ahnung, also bei mir hat es nicht gewirkt. Also das ist also vollkommener Schmarrn. Ja? Also auf jeden Fall ist das einer dieser Plagiat-Songs. Auch die haben sich außergerichtlich geeinigt. Und der zweite Fun-Fact, der wirklich lustig ist, in der Ausbildung von medizinischem Fachpersonal wird die Basslinie als Hilfsmittel für die Herzdruckmassage verwendet. Mit ihren etwa 110 Schlägen pro Minute dient sie als gute Richtlinie für den Rhythmus unseres Herzschlags. Also, wenn ihr mal irgendwann, hoffentlich müsst ihr das nicht, aber wenn ihr irgendwann einmal erste Hilfe leisten müsst und Herzdruckmaschine, dann denkt dann bam, 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 bam. Also anscheinend soll es so ganz gut gehen. Naja, Leute, jetzt kommen wir schon langsam mal Richtung Ende. Noch zwei ja, Plagiate, die ja, beim nächsten ist es wirklich auffällig, da kann man nichts machen und deswegen muss ich es auch noch bringen. Ich habe mich heute nicht an Chronologie gehalten, das muss auch nicht sein, sondern es sind einfach so ein paar Beispiele, bei denen ich denke, ja, das ist irgendwie offensichtlich und das ist halt nun mal so. Und man kann als Außenstehender kannst du es, glaube ich, also ganz, ganz, ganz locker sehen. Wie gesagt, es ist wohl nicht so locker, wenn du tatsächlich davon leben musst. Einer, der sicherlich zu der Zeit, als er den Song rausgebracht hat, nicht davon leben musste, war George Harrison. George Harrison hat nach dem Schluss der Beatles, nach dem Ende der Beatles, ein Album aufgenommen, All Things Must Pass, was wirklich, wirklich eines meiner Lieblingsalben überhaupt ist. Es ist eine Dreifach-LP und keiner hätte es gedacht, nach den Beatles, dass der George Harrison der erfolgreichste wird, aber der war tatsächlich der erfolgreichste Beatle nach den Beatles, jedenfalls eine Zeit lang und vollkommen zu Recht, weil das dieses Dreifachalbum wirklich, wirklich ganz, ganz toll ist, aber sein größter Hit, den er da hatte, der ist auch, muss man ganz ehrlich sagen, ein Plagiat, auch das hat er eingesehen, musste er auch was abdrücken dafür, aber das ist der Song, der einfach ganz schön ist. Hier ein Remaster macht nichts. Besonders bei diesem Chor wird es ganz deutlich. Ja, My Sweet Lord von George Harrison aus dem Jahr 1970. Und hier ist das Original. He's so fine, the Chiffons. Ich glaube, was ihm nicht so gefallen hat, war tatsächlich, dass er halt dann mit diesem ja, ersten großen Hit nach der Beatles-Karriere gleich mal ein bisschen ins Klo gegriffen hat, weil die Leute gesagt haben, das ist ja gar nicht dein eigener Song und so. Ich glaube, da gibt es Interviews, wo man merkt, da war ein bisschen verbittert darüber, aber Mai, so ist es. Leute, das war der letzte Song, davor, der letzte Song kommt erst noch, da müsst ihr aufpassen. Das war der vorletzte Song. Was kommt denn vor dem letzten Song? Natürlich die Rätselfrage. Ich möchte mich erstmal bedanken dafür, wer die letzte Rätselfrage beantwortet hat. Und zwar ging es um Mando Diao. Und beantwortet haben die Rätselfrage der Matthias 1, wie immer Weltklasse, der Manuel, der Mich und der Axel, der mich morgen besuchen wird. Ich freue mich schon richtig drauf, richtig cool. Wir sehen uns ja immer ein bis zweimal im Jahr und da können wir uns wieder ein bisschen austauschen über Musik. Es ging, wie gesagt, um Mando Diao. Der erste Teil der Frage war das Nachfolgealbum von Give Me Fire war Infruset und das war in Schweden erfolgreich, aber überall sonst gar nicht. Ich habe mir das auch gekauft und habe erst gedacht, naja, ist ein bisschen komisch, ist aber eigentlich ganz gut. Es war halt so, es war auf Schwedisch und es hat schwedische Literatur vertont. Ja, und das war halt dann weltweit, sagen wir mal, oder außerhalb von Schweden eher ein Flop. Zweiter Teil der Frage, also der Matthias hat zum Beispiel geschrieben, diesmal waren die Fragen ein bisschen schwammig oder schwer genau nachzuvollziehen. Das tut mir natürlich leid. Ich habe gefunden, dass die Jungs von Mando Diao Clubfans sind. Ich habe aber auch bei euren Antworten gehört oder gelesen, dass sie auch St. Pauli-Fans sein könnten. Auf jeden Fall sind sie offensichtlich oder haben sich dazu geäußert, dass sie Fans von deutschen Fußballvereinen sind. Also entweder St. Pauli oder der Club aus Nürnberg sind ja zwei relativ sympathische Vereine. Wäre ja schlimm, wenn sie Bayern München Fans wären. Hahaha. Und dritter Teil der Frage, das hat tatsächlich keiner rausgefunden. Der Gustav Noreen war bei Sugar Plum Fairy. Und was hat es mit John Lennon zu tun? Der John Lennon hat den Song A Day in the Life eingesprochen oder eingezählt, nicht mit 1, 2, 3, 4, sondern mit Sugar Plum Fairy. Sugar Plum Fairy. Da gibt es tatsächlich auch ein Dokument auf der Anthology-Reihe. Da hört man das. Und die Mando Diao waren natürlich auch riesen Beatles-Fans und der Gustav Noreen besonders. Und deswegen hat er gesagt, pass auf, wir nennen die Band so, wie der John Lennon einen Song eingezählt hat. Das ist schon sehr geil. Sugar Plum Fairy. Das war die Rätselfrage vom letzten Mal. Jetzt kommt die Rätselfrage von heute. Es geht um Tom Petty und es geht um den Song I Won't Back Down. Der Tom Petty hat den Song eingesungen und der George Harrison hat zwar nicht mitgesungen, war aber mit dabei und war beteiligt. Und deswegen schließt sich da so ein bisschen der Kreis. George Harrison, Tom Petty und so weiter. Er hat dem Tom Petty geholfen, diesen Song einzusingen. Wie? Weil der Tom Petty, der hatte da gerade Probleme. Was hat der George Harrison dabei gemacht? Das möchte ich gern wissen. Findet mal raus. Der zweite Teil der Rätselfrage. Der Tom Petty hatte bei einem Gitarristen einer mega erfolgreichen amerikanischen Band mal Gitarrenunterricht. Wer war dieser Gitarrist? Zweiter Teil. Und der dritte Teil. Also man weiß, dass Tom Pettys Haus abgebrannt ist einmal und zwar gab es dann ja Brandstiftung und das Haus ist abgebrannt und angeblich ist I Won't Back Down tatsächlich auch so eine Reaktion darauf auf diesen Brand. Bei diesem Brand kam aber ein ganz charakteristisches Kleidungsstück von Tom Petty. Kaum um, wollte ich schon sagen, wurde dabei zerstört bei diesem Brand. Was war dieses ganz berühmte Kleidungsstück von Tom Petty? Das ist der dritte Teil der Frage. So, und jetzt zum Schluss kommt das deutsche Plagiat. Und das deutsche Plagiat muss natürlich sein von Kraftwerk. Also das Plagiat ist natürlich nicht von Kraftwerk, sondern das Original ist von Kraftwerk. Das ist das hier, Metall auf Metall. So, das Ding geht ungefähr so 3 Minuten lang. Es ist immer der gleiche Rhythmus. Das ist ganz typisch für Kraftwerk. Die sind die Helden der elektronischen Musik. Jede Elektro-Synthie-Pop-Band bezieht sich auf Kraftwerk weltweit. Das sind sie die größten. Das haben wir ein paar Mal schon genannt hier. Tja, und dann gibt's immer noch, der lebt ja noch, den Moses Pelham. Der hat 2 Sekunden aus diesem Song genommen und hat das, was ich vorhin gesagt habe, von den 7 Sekunden vom Amen Break, hat dann Sample gemacht und hat den Song für Sabrina Setlur Nur mir genommen und hat den gemacht. Das ist nämlich der gleiche Rhythmus. Da gibt es ganz verschiedene Versionen. Ist mittlerweile auch schwer zu kriegen, weil natürlich Kraftwerk da so ein bisschen die Hand drauf haben. Aber das ist so die Idee. Es ist der Rhythmus jetzt ein bisschen verrockt. Es gibt da 10, 12 verschiedene Versionen davon. Ich glaube, der Pelham ist auch kein Dummer. Der hat eben jetzt eben das Ganze ein bisschen abgeändert. Aber es ist definitiv klar, dass er sich da bei Kraftwerk bedient hat. Und Kraftwerk mochten das nicht. Die haben das gar nicht gut gefunden. Wir hören mal ein bisschen in Sabrina Setlur, Schwester S. Ja, und man soll es nicht glauben, dieser Rechtsstreit, den gibt es jetzt über 20 Jahre lang. Seit 1999 wurden 10 Urteile gefällt, trotzdem ist der Entscheid noch nicht endgültig. Sogar der Gerichtshof der Europäischen Union und das Bundesverfassungsgericht haben sich mit dem Fall befasst. Das deutsche Urheberrecht wurde infolgedessen mehrfach überarbeitet. Im April 2022 hat das Oberlandesgericht Hamburg zugunsten Pelhams entschieden, hat das Urteil jedoch für Revisionen durch den Bundesgerichtshof offen gelassen. Es ist theoretisch also trotzdem möglich, dass der Fall nochmal aufgerollt wird. Es gab auch viele, die gesagt haben, zu den Kraftwerk-Jungs, da gibt's ja nicht mehr so viele, der Florian Schneider ist ja gestorben und so weiter, hört halt jetzt mal auf. Aber es schwelt immer noch. Die wollten das nicht, dass der Pelham irgendwas von ihnen samplet, ohne danach zu fragen. Der Pelham selber, ich habe vorhin Interviews gesehen, der hat gesagt, es waren doch nur 2 Sekunden und ich habe es gar nicht gewusst. Das war halt irgendwie, ich habe gedacht, das ist Allgemeingut oder so. Aber da seht ihr mal, wie lang so ein Streit schwelen kann, wie lange das weitergehen kann und wie schade es eigentlich ist, dass man sagt, es geht doch eigentlich nur um Kunst und es geht um Musik. Aber leider geht es dann für manche entweder ums Prinzip, aber ich glaube dann trotzdem at the end of the day, am Ende des Tages geht es halt dann trotzdem um Kohle. Das ist ein bisschen schade, so als Schlusswort, deswegen möchte ich es so nicht stehen lassen. Es ist at the end of the day trotzdem einfach nur Musik und die mag man oder mag man nicht und man sagt, boah, das haben die doch geklaut, alles nur geklaut, oder man sagt, saugeil, die haben das genommen, haben sich inspirieren lassen und haben was Neues, Geiles draus gemacht. So viel dazu. Ich hoffe, das war heute interessant für euch. Mir hat's wie immer wahnsinnig Spaß gemacht. Ich freue mich immer, wenn mir was einfällt. Ich freue mich auch immer, wenn Gäste kommen. Nächste Woche bin ich nochmal allein und dann geht's aber wieder weiter. Da kommen wieder ganz viele Gäste und ganz viele interessante Themen. Das war Pittys Podcast. Ideen-Klaus-Special. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bitte bleibt mir gewogen, bitte hört mir weiter zu, bitte beantwortet weiter so fleißig meine Rätselfragen auf pittyspodcast@gmx.de und vor allem hört weiterhin gute Musik, egal ob sie geklaut wurde oder nicht. Hauptsache, sie ist geil. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.